Jeder Christ sollte einen Sinn für folgende Kunst haben. Und zwar die Kunst des lebendigen Dranbleibens. Dranbleiben ist allein schon herausfordernd in verschiedenen Lebensbereichen, aber dann auch noch lebendig dranbleiben. Wir sind herausgefordert, alles andere als gewöhnlich zu sein. Mein Anliegen in dieser Serie, wo wir jetzt unterwegs waren, die eigentlich noch mehr Zeit hätte gebraucht, um es ein bisschen zu entzerren, war eine Zurüstung, um gesandt zu sein in die Welt. Dass wir erfrischend anders sind, dass wir mutig sind, Kontakt suchen, bewusst das angehen, radikal sind in gewisser Weise, leidenschaftlich. Dass wir andere auf Gott aufmerksam machen. Mit diesen missionarischen Werten, dass wir großzügig sind, gastfreundlich, Jesus-ähnlich, geistgeführt und missionarisch. Durch diese 5 Gewohnheiten kann das gefördert werden. Aber an Gewohnheiten kann man sich gewöhnen. Das ist die Schattenseite von Gewohnheiten, dass sie gewöhnlich werden können. Wir können resistent werden für die Wirkung, die sie auslösen sollen. Wir können andere segnen und irgendwie großzügig sein, ohne wirklich Großzügigkeit in unserem Leben, dass das irgendwie wächst und echt ist. Wir können resistent werden gewissermaßen. Wir essen halt mit Leuten und es ist toll, aber wir verlieren so diese missionarische Chance, diesen Kontakt ins Leben. Es ist eine Gefahr der wirkungslosen Routine. Schon allein auch anderer Bereich, Gottesdienst gehen, kann einfach nur eine Routine sein. Und deswegen ist erfrischend, auch wenn der Willi das letzte Mal, wo er geleitet hat, ist mir das so aufgefallen, das ist irgendwie erfrischend, wenn jemand anders mal das macht. Es gibt so die 5 Leute, die das machen und jemand anders mal, das ist erfrischend, weil man rauskommt aus der Routine und sich bewusst wird, okay, warum machen wir eigentlich, was wir machen? In den Sprüche 28,14 heißt es, glücklich der Mensch, der beständig in der Gottesfurcht bleibt. Wer aber sein Herz verhärtet, wird ins Unglück fallen. Also es drückt hier aus, es ist auch eine Herausforderung, in der richtigen Einstellung Gott gegenüber zu bleiben auch. Da lebendig dran zu bleiben. Das ist nicht eine Routine, ist unsere Beziehung zu Gott. Aber welche Aspekte oder an welche Aspekte in deinem Glaubensleben, an welche Gewohnheiten, die zum Christsein dazugehören, hast du dich einfach gewöhnt, sodass sie nur Routine sind? In gewisser Weise, dass sie fast nur Routine sind. Zu beten, Lieder zu singen, Abendmahl oder die Wahrheit, Kind Gottes zu sein, einfach nur ein paar Dinge zu nennen. Wir haben daheim einen Kamin und da lege ich immer Holz nach, wenn das Feuer brennt. Aber es wäre sinnlos, wenn da nur noch Asche drin liegt, Holz nachzulegen. Es muss brennen, damit es einen Wert hat, das Holz wieder nachzulegen. Und so ist es mit Gewohnheiten. Es muss brennen, damit es einen Wert hat, diese Gewohnheiten auszuleben. Und deswegen so eine Sirene, wie wir gehört haben. Wir wollen eine Sirene sein im Leben anderer, dass sie aufmerksam werden auf Gott. Aber wir brauchen auch immer wieder eine Sirene, wo Gott uns wieder aufmerksam macht auf ihn und auf seine Ziele. Und so eine Sirene, wie man diesen Gewohnheiten, dass sie nicht gewöhnlich werden, gegenwirken können, ist ein Aspekt die Rolle von Evangelisten, dass die uns inspirieren, trainieren, ausrüsten, immer wieder neu anfeuern. Dann im Tun dieser Gewohnheiten selbst wird man immer wieder daran erinnert und wird damit konfrontiert und irgendwie bleibt es lebendig. Und eben in Rechenschaftsbeziehungen. Deswegen die Einladung, Zweierschaften, Dreierschaften zu gründen, wo man dranbleiben kann. Und die 2 heutigen Gewohnheiten, die helfen uns vor allem auch im Dranbleiben. Und wir starten im ersten mit Hören. Die Gewohnheit, einmal in der Woche, am besten am Anfang, sich Zeit zu nehmen, bewusst auf Gott, bewusst auf den Heiligen Geist zu hören. Das Ziel davon ist es, Gottes Führung mehr zu ersehnen und erleben zu dürfen, dass Gottes Geist uns führt, dass wir Geist Gottes geführter sind, indem wir auf ihn hören. Die Einladung ist, zu stoppen und Gemeinschaft mit Gott zu haben. Und diese Einladung, die haben wir in unserem Alltag auch schon drin, in einem Gottesdienst ist es zum Beispiel. Aber die Einladung ist nochmal zusätzlich in den Alltag zu integrieren. Jesus selbst, er hatte einen Rhythmus zwischen Dienst und unter Menschen sein und dann sich zurückziehen in die Wildernis und Zeit mit dem Vater, fern von Menschen. Warum ist das wichtig im Blick auf missionarisch sein zu können. Das eine ist, es rüstet uns aus. Nur wer gefüllt ist, kann weitergeben. Das stärkt, dran zu bleiben. Wir lernen dabei, Missionar zu sein. Wir lernen dabei, weise zu antworten, wenn wir gefragt werden über unseren Glauben. Wir können mit wem essen und über Dinge und Personen lästern. Das ist nicht überraschend. Aber geistgefüllt mit Leuten zu essen, ist überraschend. Das ist eines, rüstet uns aus. Und das andere ist, es richtet uns aus. Da, wo wir ein bisschen Schräglage bekommen, richtet es uns neu aus. Es gibt uns Authentizität. Es korrigiert uns von Sünde in unterschiedliche Weisen, aber jetzt weniger drastische Sünde, die auch gerade in Bezug auf missionarisch zu sein sich einschleicht. Die Sünde von Angst und Faulheit, als Gesandte in die Welt zu gehen. Angst vor Verfolgung, Angst aufzufallen oder Anstoß zu erregen. Angst, mit schwierigen Fragen konfrontiert zu werden. Oder Faulheit. Jetzt nicht Faulheit, dass man gerne mal im Garten liegt, auf die Liege, sondern im Sinne von eine Stimme, die uns einredet, ist nicht so sehr, um den anderen zu bemühen. Nicht aufopfern zu dienen. Nicht uns bemühen, nachzugehen, weil man keine Zeit hat, weil wir uns auf uns selber erstmal Acht geben müssen, dass wir uns nicht dem anderen öffnen. Und die Stimme des Geistes, die hilft uns, dem zu widerstehen. Und deswegen müssen wir auf sie hören lernen. Oder eine andere Sache ist Stolz, der mir einredet, warum ich dieser und jener Person zum Beispiel nicht vergeben brauche. Einmal die Woche bewusst auf Empfang gehen. Wenn man in einer Bar ist und da läuft ein Radio und ich will, nur kommt ein Radiosprecher und ich will hören, was der sagt, dann ist es viel zu laut und ich höre es nicht. Ich muss näher rangehen und am besten alle anderen zum Schweigen bringen. Und deswegen gilt es, Dinge, die laut sind, auszuschalten. Und es ist ein Kampf, das zu tun, den Lärm um einen herum auszuschalten. Es braucht eine Zeit von Fokus, von Ruhe, von Ausrichtung. Wir brauchen Zeit mit Gott, der auch ein missionarischer Gott ist, um mehr aus der Zeit, die wir mit Menschen haben, machen zu können. Einmal in der Woche eine mich ausrichtende Zeit mit Gott zu haben, weil ich sonst nicht anders erscheine wie meine verzweifelten und gestressten Nachbarn und Kollegen. Ein kurzer Exkurs. Wie redet Gott zu mir? Wie führt uns Gott durch den Heiligen Geist? In Römer 8, Vers 5 heißt es, denn alle, die von ihrem natürlichen Sinn bestimmt werden, sind auf das bedacht, was ihre eigene Natur will. Wer sich aber vom Geist Gottes bestimmen lässt, ist auf das ausgerichtet, was der Geist will. Dieser Vers betont die Wichtigkeit, uns nicht vorrangig von unseren körperlichen Bedürfnissen leiten zu lassen, sondern vom Heiligen Geist. Aber wie geht es? Wie sind wir Geist geführt? Und das erste ist durch die Bibel. Die Bibel ist inspiriert vom Heiligen Geist. Und nur durch den Heiligen Geist können wir das, was wir lesen, auch wirklich irgendwie lebendig werden lassen und dass es uns anspricht. Das Wort wird lebendig durch ihn. Und die Bibel gibt uns in vielen Bereichen Orientierung und Klarheit, Wahrheit. Aber es gibt viele Entscheidungen, wo die Bibel keine klaren Anweisungen gibt. Und deswegen ist es trotzdem falsch zu sagen, okay, für diese Bereiche, die haben mit meinem Glauben nichts zu tun. Nein, das ist nicht so. Auch alle anderen Bereiche haben mit meinem Glauben zu tun und haben auch damit zu tun, dass mich der Heilige Geist auch dort führt und lehrt und unterrichtet. Wie macht er das? Dadurch, dass er uns verändert. Innerliche Veränderung ist das Zweite, durch den Heiligen Geist. Bei mir und bei anderen. In Römer 12, 2 heißt es, und richtet euch nicht nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lasst die Art und Weise, wie ihr denkt, von Gott erneuern und euch dadurch umgestalten, sodass ihr prüfen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob es Gott gefallen würde und ob es zum Ziel führt. Also durch die Bibel und durch den Heiligen Geist, das wirkt zusammen, dass mein Denken erneuert wird und auch, ich würde sagen, auch mein Fühlen und mein Wollen geformt wird, sodass auch da, wo die Bibel nicht explizit etwas sagt, ich in der Einstellung, in der Gesinnung Jesus entscheiden und handeln kann. Und dabei geht es nicht nur ums Handeln, an sich, um das, was ich tue, sondern auch mit welcher Einstellung ich es tue. Und das brauchen wir auch, um missionarisch leben zu können, um da uns besser orientieren zu können. Es gibt ein Spannungsfeld, in dem wir uns befinden. In unserem Leben in der Welt können wir entweder voll involviert sein und voll in der Welt sein und damit verschmelzen, oder wir können uns von der Welt distanzieren und ausgrenzen. Und die Enden, die sind uns leicht für uns vorstellbar. In der Masse zu schwimmen, sich anzupassen, nicht anders zu sein als die Welt, oder in einer heiligen Blase umherzutümpeln, nur mit Mitgläubigen sich zu beschäftigen und nur geistliche Dinge zu tun. Herausfordernder ist es, zwischendrin sich zu bewegen und da den Balanceakt zu finden, wo orientiert man sich, wie viel ist richtig. Und da brauchen wir das Zweite, dass Gott durch den Heiligen Geist unser Denken erneuert, dass wir uns da zurechtfinden können. Aber wenn wir diesen Balanceakt schaffen, dann gelingt etwas. Dann haben wir eine Verbindung zu Menschen in der Welt, zu unseren Nachbarn, zu unseren Freunden. Und wir haben aber auch eine Verbindung zur Wahrheit und unser Glaube macht neugierig. In der Welt, aber nicht von der Welt zu sein. So wie im Exil zu sein, wie in Daniel, in Josef, in Nehemia, die dort waren, aber überraschend anders waren. Dass wir mit Gott von Mensch zu Mensch gehen. Also unsere Veränderung, dadurch wirkt der Heilige Geist und führt uns. Das Dritte ist trotzdem auch manchmal durch Eindruck, durch Zeichen, durch Dinge, auf die wir sonst nicht aufmerksam geworden wären. Manchmal will Gott uns helfen und gebrauchen, eine bestimmte Sache zu tun oder eine bestimmte Sache einer Person zu sagen, wo er etwas Spezifisches will, dass wir nicht von uns selber irgendwie draufgekommen wären. Und deswegen kann es sein, dass man mal ein Bild sieht, das irgendwie eine Orientierung gibt, dass man Gedanken bekommt, dass irgendwas einfach klar wird oder mal Frieden über eine Situation hat, über eine Entscheidung, die man treffen ist. Das gibt's auch. Aber alle drei Dinge ist vom Heiligen Geist und ist Führung vom Heiligen Geist. Und es ist nicht eine Treppe, wo das Letzte, die höchste Treppe ist, um nochmal näher ranzukommen an Gott, sondern es ist nicht so wie dieser Turm hier, an dem man aufeinander baut, sondern es ist eigentlich, dass das Ganze ineinander greift. Und die Äußere, das ist das Entscheidende, das Wichtige, das, was klar sein muss. Und dann gehen wir erst nach innen. Und genauso muss das, was innen drin ist und von Gott uns irgendwie auch ein Eindruck ist und geführt sein, das muss zum Rest dazu passen. Es darf nicht hier draußen sein und sagen, okay, das ist eine Erkenntnis, die der Bibel widerspricht. Ich habe gedacht, wie kann man das veranschaulichen? Wenn ich einkaufen gehe, kann es sein, dass die Michi mir sagt, ey, geh einkaufen und kauf Gemüse und Obst. Das ist klar. Und weil mein Denken schon erneuert ist und ich weiß, was sie gerne hat, weiß ich auch, ohne dass es explizit sagt, was ich kaufe. Welches Gemüse ich eher nicht kaufe, welches Obst ich weiß, okay, das hat sie gerne. Also mein Denken ist schon erneuert, dass ich das machen kann. Dann kann es aber auch sein, dass ich beim Einkaufen manchmal vielleicht dann irgendwie so einen Eindruck habe, ey, jetzt wäre es doch mal cool, mal wieder Erdbeeren zu haben. Es sind so ein bisschen teurer, es ist Saison, es ist gut, es passt. Oder ey, es kommen Gäste, das könnte doch was sein. Und ich prüfe es, rufe sie vielleicht sogar noch kurz an oder sage, okay, ich gehe dem einfach nach, ich mache es einfach. Und wenn sie dann sagt, ey, das ist ein Blödsinn, dann ist nicht so tragisch. Und so ähnlich ist es auch, wie Gott uns führt. Das Äußere, das muss klar sein. Das Nächste, dieses Erneuern, das muss passieren. Und das Dritte, das ist auch okay, das ist auch gut, das dürfen wir uns auch wünschen und in die Stille gehen, dass das auch passiert. Aber wir müssen dem nicht nachjagen, wir müssen nicht das so oft erleben und so weiter. Für alle drei Dinge braucht es gewissermaßen ein Hinhören auf Gott. Beim ersten hat es mehr mit Lesen zu tun, beim zweiten mehr mit Reflektieren und Erneuern und beim dritten, auch bei allen anderen, aber auch beim dritten insbesondere, mit Stillsein. Auf Gott hören. Was braucht es dafür? Was hilft dafür? Einfach ein paar Dinge, um uns Orientierung zu geben. Es braucht Schrift, also die Bibel, das Wort und Verstand. Es gibt ungesunde Trends im Christentum, die in eine Richtung gehen von Mystizismus, wo man von fernöstlicher Meditation Sachen übernimmt, wo man sagt, okay, der Verstand, den müssen wir ausschalten, wir müssen alle Gedanken ausblockieren, damit wir dann eine besondere Begegnung haben mit Gott, wo wir ihn sehen und er direkt zu uns redet und solche Sachen. Die Bibel lädt uns nirgendwo dazu ein, das so zu machen. Wir sollen unseren Verstand viel mehr gebrauchen. In ganz vielen Bibelstellen wird es klar, unser Verstand soll aktiv bleiben, auch in der Stille, auch im Suchen, im Fragen. Und wir brauchen die Bibel selbst, dass wir nicht wichtige und große Erkenntnisse und Erlebnisse außerhalb der Bibel suchen, sondern Jesus vor allem in der Bibel zu suchen. Dass wir nicht verborgenen Wahrheiten nachjagen, große Erkenntnisse, die nirgendwo in der Bibel erwähnt sind, weil wir uns dann irgendwie Gott näher fühlen. Josua 1, 6 und 8 sagt, halte dich mutig und fest an das Gesetz, das mein Diener Mose dir übergeben hat. Weiche weder rechts noch links davon ab, damit dir alles gelingt, was du unternimmst. Du sollst die Weisungen dieses Gesetzbuches immer vor dir hersagen und Tag und Nacht darüber nachdenken. Der Verstand bleibt aktiv, damit dein Tun ganz von dem bestimmt ist, was darin steht. Dann wirst du Erfolg haben und was du anpackst, wird dir gelingen. Oder 2. Timotheus 3, 16 und 17. Die ganze Schrift ist von Gottes Geist eingegeben und von ihm erfüllt. Ihr Nutzen ist entsprechend. Sie lehrt uns, die Wahrheit zu erkennen, überführt uns von Sünde, bringt uns auf den richtigen Weg und erzieht uns zu einem Leben, wie es Gott gefällt. Mit der Schrift ist der Mensch, der Gott gehört und ihm dient, allen seinen Aufgaben gewachsen und ausgerüstet zu jedem guten Werk. Und ich denke, ganz viel von diesen anderen zwei Bereichen, die weisen uns und erklären uns und helfen uns, das, was da ist und geschrieben steht, zu verstehen und anzuwenden auf unser Leben. Wir brauchen nicht mehr Wahrheit als das. Biblische Meditation, wenn man so sagen möchte, ist, die Gedanken mit dem Wort Gottes zu füllen und dann damit unser Herz vollfließen zu lassen und dann danach zu handeln. Also es braucht die Schrift und Verstand dabei, dann ein Umdenken vielleicht und ein Bewusstsein. Trotzdem ist es richtig, eine Sehnsucht zu haben, den Heiligen Geist in unserem Leben Raum geben zu wollen. Und stille Zeit, wie man es vielleicht kennengelernt hat, ist tendenziell von unserem Verständnis eher mehr informationslastig geprägt. Informationsgetrieben, Dinge zu verstehen und so weiter. Und weniger Gemeinschaft mit Gott. Es kann sein und es ist okay, aber wir müssen merken, okay, das alleine reicht nicht. Das darf schon noch erweitert werden. Und ich lade ein, dass wir deswegen durchdenken, dass wir die Bibel studieren, sie verstehen wollen, aber dann auch über einzelne Abschnitte nachsinnen, sie uns wirken lassen, sie uns füllen lassen, dass es was mit uns macht. Dann aber auch durchzureflektieren, aufs eigene Leben zu beziehen und zu sagen, hey, wie schaut das bei mir eigentlich aus, was ich hier gerade gelesen habe? Nicht irgendwas ganz anderes, sondern das, was ich hier gerade gelesen habe, wie schaut das bei mir aus? Und dann auch durchzubeten. Also das, was man gelesen hat, was man nachgedacht hat, auch ein Gespräch mit Gott zu bringen. Schriftbasiert, also dass man anfängt, Gott anzubeten, über die Wahrheiten, die man generell weiß, aber auch über das, was man gerade eben gelesen hat. Oder dass man, worüber es gerade geht, dass man da bekennt oder bittet. Also da ein gewisses Umdenken und auch ein Bewusstsein. Trotzdem zu sagen, okay, ich lade Gott bewusst ein in diese Zeit. Man kann auch biblische Worte benutzen, die ankommen helfen. Nicht als ein Mantra oder so, aber mal zu sagen, ey, letzte Woche habe ich die und die Geschichte gelesen und ich formuliere jetzt dieses Gebet, das jemand gesprochen hat, als mein Gebet, um anzukommen. Zu sagen, Jesus, Sohn Gottes, hab Erbarmen mit mir zum Beispiel. Von Bartimäus. Ein Bewusstsein, zu sagen, okay, Gott redet. Und ich will hören. Und warum das mit missionarisch zu sein? Weil ich gesandt bin und ich weiß, dass ich ein Segen sein soll, rechne ich damit, dass er mir manchmal bewusst macht, wem ich was sagen soll oder für wen ich mir Zeit nehmen soll. Weil ich mir bewusst bin und sage, okay, ey, ich bin Botschafter Gottes, damit identifiziere ich mich und deswegen rechne ich damit, dass mir Gott manchmal auch spezifisch sagt, was er möchte, dass ich tun soll. Dann das nächste, Ruhe und Fokus. Eliminiere Ablenkung. Unsere Sinne, egal welche Sinne, fühlen, hören, riechen, schmecken, sehen, können uns ablenken. Und deswegen heißt es in Matthäus 6,6, wenn du aber betest, so geh in deine Kammer. Wir können auch überlegen, ey, was ist eine angenehme Position? Was hilft uns zu konzentrieren? Wo sitze ich mich hin? Was mache ich mit meinen Händen währenddessen? Wir können Gottes Wort paraphrasieren, in eigene Worte fassen, weil uns das hilft zu konzentrieren. Und es ist okay, wenn andere Gedanken reinkommen. Ey, was muss ich nachher noch einkaufen? Wenn es das durch den Kopf schießt, wir müssen jetzt sagen, okay, mein Verstand muss ich ausschalten. Wir können das wahrnehmen, aber wir müssen dem nicht nachgehen. Wir müssen dann nicht überlegen, okay, jetzt gehe ich nochmal durch, die und die, die Sachen. Soll ich, schreib mir kurz auf, einkaufen nachher nicht vergessen. Und dann konzentriere ich mich wieder. Bin wieder voll da. Dann Zeit und Warten. Es geht nicht so zwischendrin, sondern Zeit zu reservieren, vielleicht sogar im Kalender einzutragen. Ey, da habe ich einen Termin mit Gott. Und dann einfach nur 5 Minuten, sondern mindestens 20 Minuten. Ein Zwiegespräch mit Gott, aber trotzdem da auch spezifisch Momente haben, wo wir hören, wo wir still werden. Wo wir fragen, ey, gibt es etwas, worauf du mich aufmerksam machen möchtest? Ein Bibelwort, das du mir in Erinnerung rufen willst, um mich zu stärken oder jemand anders zu stärken. Ein Gedanke, den ich das nächste Mal dieser Person mitteilen soll. Wem ich auf irgendeine Weise den Arm stärken soll. Und dann aber wieder still sein. In welche Richtung könnte Gott mit mir was mitteilen wollen? Und dann wieder warten. Sich Gedanken dazu machen und dann wieder hören. Und dann es prüfen und umsetzen. Diese Zeit mit Gott, es kann sein, dass es uns ruhig macht. Es kann sein, dass es uns Freude schenkt an Gott. Es kann unseren Arm stärken oder es kann uns ausrüsten, dass wir eine Antwort haben für das Gespräch, wo wir das letzte Mal nicht fertig geworden sind, da eine Antwort zu geben oder andere Dinge. Aber wenn wir den Eindruck bekommen, wo Gott uns auf was hinweisen möchte, dann das Prüfen, ey, passt es zu Gottes Wort, zu meinem erneuerten Denken, es von anderen auch prüfen lassen in manchen Situationen und dann aber einfach auch mal tun. Da ganz kurz noch ein Hinweis, nicht geistgeführter Eindruck, wie kann man das differenzieren, wenn es ein Widerspruch zur Bibel steht, wenn ich nicht bereit bin, den Rat von anderen reifen Christen in mein Leben sprechen zu lassen, wenn ich einseitigen Rat suche, bis ich die Meinung bestätigt kriege, wo ich denke, das ist ein Eindruck, wenn ich in Sünde lebe, dann brauche ich nicht damit rechnen, dass mir Gott einen Eindruck gibt, um mich zu führen, wenn ich die fehlende Bereitschaft habe, in seinem Wort zu studieren, wenn ich eine Frage habe und sage, okay, ich will, dass Gott mir das so irgendwie offenbart, anstatt in seinem Wort zu studieren. Was sagt er denn dazu? Und wenn das, wo ich denke, okay, das ist ein Reden Gottes, wo ich vermute, das könnte das sein, und ich mache es und es passiert und gibt keine Frucht. Das kann natürlich auch erst später sein. Aber wenn nicht viel auf dem Spiel steht, es zu tun, dann ist einfach mal zu probieren und machen und dabei zu merken und sensibel zu werden, was sind denn jetzt meine Gedanken gewesen und was war wirklich bestätigt, dass das, wo ich gehört habe oder den Eindruck hatte, dass es bestätigt hat, dass Gott da mich zum Segen gesetzt hat. Einmal die Woche Zeit, um auf Gott zu hören. Manche von uns werden es eher brauchen, dass Gott sie einlädt, hey, geh und hab diese Woche Gemeinschaft mit diesem und jenem Menschen. Weil wir uns gerne zurückziehen und Zeit brauchen. Manche von uns aber werden eher sagen, ey, ich bin aktiv und ich mache gerne und Gott lädt ein, hey, ich möchte diese Woche gerne qualitativ intime Zeit mit dir haben. Richte das bitte ein. Ein paar Fragen zum Reflektieren. Erlebe ich, dass Gott in meinem Leben spricht? Oder muss ich mich neu darauf ausrichten? Die Frequenz neu einstellen? Merke ich, dass Gott am Wirken ist in manchen Bereichen. Dann das andere, gibt es in meinem Alltag Auszeiten mit Gott, in gewissen Abständen auch ausgeprägtere Zeiten? Habe ich einen Rhythmus? Und dann, was macht es für dich schwer, tatsächlich solche Ruhezeiten, Auszeiten zu haben mit Gott? Und was könnte helfen? Und auf diese Frage, da habe ich viele Dinge, die ich sage, okay, das und das macht es echt schwierig, 2 Kinder und so weiter. Nichtsdestotrotz, was könnte helfen, das einzubauen? Einmal in der Woche Zeit zu nehmen, bewusst als Missionar auf Gott zu hören. Gemeinschaft mit Gott zu suchen um von ihm gestärkt und geführt werden zu können als gewöhnlicher Alltagsmissionar, der einen außergewöhnlichen Lebensstil führen möchte. Mit der Mission, andere Menschen auf Gott aufmerksam zu machen. Dafür brauchen wir das. Und dann die zweite Gewohnheit für heute und unsere letzte von den 5 Gewohnheiten ist, gesandt zu sein. Beginne dich als Gesandter zu identifizieren, als Missionar zu identifizieren und dir bewusst zu werden, wo du andere auf die Herrschaft Gottes, auf Gottes Reich aufmerksam machst. Das können wir in diesen Zweierschaften, Dreierschaften mitteilen oder aber im Tagebuch schreiben. Wir haben das Vaterunser gebetet, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Wie sieht das Reich Gottes aus? Nicht erschöpfend, aber einfach 4 mögliche Ausdrucksformen von Gottes Herrschaft und Reich. Versöhnung, Gerechtigkeit, Schönheit und Heilung oder Heilwerden. Versöhnung zwischen Gott und Menschen vor allem in erster Linie. Aber dann auch, wenn wir in der Bibel lesen, zwischen Juden und Griechen, zwischen Herren und Sklaven, auch zwischenmenschlich. Und das bekannt machen, dass wir das feiern. Ey, es ist so gewaltig, dass ich versöhnt sein darf mit Gott. Nochmal ein bisschen weniger fromme Worte. Aufzeigen und erklären, was das bedeutet, warum wir in Feindschaft waren mit Gott und wie diese Versöhnung stattfindet. Und einladen dazu. Im Bekanntmachen, aber auch im Demonstrieren, im Veranschaulichen. Wir sind wie ein Trailer, den Menschen sehen können, um einen Geschmack zu kriegen auf den richtigen Film, was mit Gott passieren kann. Indem wir uns selbst versöhnen mit Menschen oder als Friedensstifter andere miteinander versöhnen. Und wenn du Tagebuch führst oder mich anderen darüber austauscht, ey, dann diesen Blick zu haben, wo und wie hast du andere darauf hinweisen können, hast du Frieden stiften können. Und es hilft uns, das aufzuschreiben, darüber nachzudenken, dran zu bleiben an dem. Dann Gerechtigkeit. Erstmal das größte Unrecht ist es überhaupt, dass Menschen Gott nicht als Schöpfer und Herrn in ihrem Leben anerkennen. Aber trotzdem, es gibt soziale Ungerechtigkeit. Und dafür uns einsetzen. Das heißt, involviert zu sein gegen Sextrafficking, Menschenhandel oder Fairtrade oder Thema Abtreibung. Und dazu dokumentieren, ey, vielleicht als Jahresüberblick, das muss man nicht ständig machen, aber irgendwo zu haben im Tagebuch eine Spalte, wo man so jahresrückblickmäßig immer ergänzt und weiterschreibt, ey, wo habe ich gespendet, wo habe ich eine Unterschrift gegeben, wo habe ich mich damit befasst, konnte ich jemand anderes mit aktivieren. Dann Schönheit, die Natur, aber auch Kunst, Musik, Handwerk, Essen. Ein schönes Essen, boah, das ist schön, wenn es schön angerichtet ist. Ein Sinn für die Schönheit eines Sonnenaufgangs, das hat eigentlich nur der Mensch. Und C.S. Lewis hat gesagt, das ist ein bisschen ein kompliziertes Zitat, wir wollen nicht nur Schönheit sehen, wir wollen etwas anderes, das sich kaum in Worte fassen lässt, mit der Schönheit, die wir sehen, vereint sein, in sie überzugehen, sie uns aufnehmen, in ihr baden, Teil von ihr werden. Deshalb haben wir Luft, Erde und Wasser mit Göttern und Göttinnen, mit Nymphen und Elfen bevölkert. Also weil wir irgendwie damit ein Gegenüber verbinden wollen. Schönheit weckt etwas in uns und es hat Gott so eingerichtet und findet eigentlich nur in Gottes endgültige, entsprechende Pendant dafür. Und deswegen ist es Teil von Gottes Reich sichtbar werden zu lassen, auch Schönheit zu genießen und andere darauf aufmerksam zu machen. Jemanden mitzunehmen in die Natur und nicht nur zu schauen, sondern darüber zu sprechen, wow, ist das nicht gewaltig? Ich kann mir nicht vorstellen, dass das zufällig passiert ist. Und dann Heilung oder Heilwerden. Johannes der Täufer hat Jünger zu Jesus geschickt, um zu fragen, ey, bist du wirklich der Messias? Und in Lukas 7, 22 gibt er zur Antwort den Jüngern und sagt, er geht zurück zum Johannes und sagt, berichtet ihm, was er gesehen und gehört hat. Blinde sehen, Lahme gehen, Aussätzige werden rein, Taube hören, Tote werden auferweckt. Amen, wird gute Botschaft verkündet. Das bezieht sich auf eine Prophezeiung aus dem Alten Testament. Und er sagt, okay, das passiert. Ich bin dieser Messias und mein Reich kommt. Und dieses Reich Gottes, das fängt an. Es ist noch nicht voll da und es ist noch nicht ganz sichtbar, aber es fängt an. Und wir dürfen es mit sichtbar werden lassen. Und es kann ganz natürliche Ebene haben, wie der Andi, der Arzt ist und da Menschen dienen möchte in dem. Oder ein Seelsorger oder Katastrophenhilfe, ganz praktisch Menschen zu helfen, dass sie heil werden. Aber es kann auch eine übernatürliche Ebene haben, dass wir um Heilung beten, um ein Wunder in einer kaputten Beziehung, um Dinge, wo man sagt, da gibt es keine menschliche Lösung dafür, um heil zu werden. Und da Gott einzuladen, das zu tun. Wir können andere auf Gottes Herrschaft, auf sein Reich aufmerksam machen, indem wir diese Ausdrücke von seinem Reich über die reden und sie demonstrieren, veranschaulichen. Aber warum Tagebuch schreiben dafür? Tagebuch hilft, Dinge greifbar zu machen, macht Gedanken und Gefühle greifbarer. Es hilft uns, durchzudenken, bewusst zu werden, zu reflektieren, zu realisieren, Erkenntnisse festzuhalten. Wir sind bessere Schüler, wenn wir Notizen machen. Das Zweite, es hilft, Erlebnisse zu verarbeiten. Besondere Erlebnisse, aber auch Alltagserlebnisse. Und nicht nur zu verarbeiten, sondern auch einen Sinn hineinzukriegen wieder. Dass es nicht nur Gewohnheit ist. Dass das Essen mit der Familie nicht einfach nur das Essen mit der Familie ist, sondern dass ich darin sehe, okay, welchen Sinn hat es, welchen Wert hat es. Oder in der Schule zu unterrichten oder gesund zu kochen. Wie kann ich dadurch etwas vom Reich Gottes sichtbar werden lassen? Dann, es hilft, mir bewusst zu werden, dass Gott am Werk ist. Wir sind beschäftigt, wir sind busy, aber Gott ist am Wirken und innezuhalten, zu merken und zu fragen, ey Gott, wo bist du am Wirken? Wo sehe ich ihn am Wirken? In meiner Familie, am Arbeitsplatz, in der Gemeinde, in der Nachbarschaft? Innezuhalten und es irgendwie festzuhalten, darüber nachzudenken. Dafür hilft Tagebuch. Und es hilft, Fragen zu stellen, weil Gott häufig nicht unmittelbar antwortet, hilft es, Fragen zu stellen, an denen man auch dranbleiben kann. Wo man was erlebt hat und fragen kann, ey, was tut es Gott? Oder als ich diesen und jenen Rat gab, war das gut? Was denkst du darüber? Oder warum habe ich so und so gefühlt in dieser Situation? Und dann Tagebuch schreiben hilft uns zu realisieren, dass wir anders sind. In der Welt, aber nicht von der Welt. Uns als Missionar überraschend anders zu bewegen. Wer ein Faible hat und sagt, okay, Gesundheit und Fitness, das ist mein Ding. Die haben so eine Uhr, die tracken das, die können dann zusammenschauen, die schauen, okay, wie viel Kalorien und welche Nährwerte und so weiter. Und die haben so ein Schaubild, haben einen Plan und können das beobachten und realisieren, okay, da gibt es einen Aufwärtstrend, ey, da muss ich wieder ein bisschen die Schraube stellen. Warum tun wir das nicht? Tagebuch führen und zu schauen, okay, wo bin ich dran? Wo ist meine geistliche Gesundheit? Wo ist mein missionarisches Herz? Wo bewege ich mich gerade? Und deswegen ein bisschen Track, also das ein bisschen zu dokumentieren in einer gewissen Weise, nicht irgendwie gesetzlich, komisch, aber einfach, damit es uns hilft und inspiriert und weiterbringt. Um dran zu bleiben, lebendig dran zu bleiben. Fällt es dir schwer, dich als Missionar zu identifizieren? Warum oder warum nicht? Und glaubst du, deine Selbstsicht könnte sich ändern, wenn du diese 5 Gewohnheiten anfängst, in deinem Leben zu integrieren und auszuprobieren? Wir haben eine Serie hinter uns, die anspruchsvoll war, in zweierlei Weise. Es war viel Information drin. Und deswegen muss man vielleicht nochmal nachdenken, dranbleiben. Aber auch anspruchsvoll in dem Sinn, weil es viel gibt, was wir umsetzen können. Und kaum wer von uns wird 1:1 die Dinge umsetzen, die ich gesagt habe. Und ich hoffe aber trotzdem, dass der Heilige Geist vieles davon gebraucht und in uns lebendig werden lässt und uns antreibt, uns eine Sehnsucht gibt. Dass wir uns angesprochen fühlen und dann aber auch reagieren darauf. Nicht zu sagen, oh ja, das war jetzt gut, sondern ey, Heiliger Geist, wo hast du mich angesprochen durch das, was wir gehört haben, wo wir uns Gedanken gemacht haben, ey, aber wie kommt das in eine Bewegung? Das Tolle an den 5 Gewohnheiten, die wir uns angeschaut haben, wir haben das gesehen gehabt beim ersten Mal, dass sie uns nach außen bringen, hin zu Menschen, dass wir Kontakt haben mit Menschen, in ihrem Leben präsent sind, auf eine erfrischende Weise, aber dass sie uns auch zueinander bringen, dass wir auch miteinander essen, dass wir auch miteinander uns segnen und ermutigen und stärken. Und die letzte Mal das Lernen von Jesus, aber auch das Hören von Gott, das bringt uns in die Verbindung nach oben und gibt uns Kraft. Und so sind diese 5 Gewohnheiten etwas, das es verbindet mit Menschen außerhalb, mit Menschen innerhalb der Gemeinde und mit Gott. Und Es ist ja nicht irgendwie, dass wir sagen müssen, okay, das ist so zart. Andere zu segnen, das macht zufrieden. Mit anderen zu essen, das macht Spaß. Zu lernen und zu hören auf Gott, das ist geistlich bereichernd und inspirierend. Und mich als Gesandten zu dokumentieren, das ist ermutigend zu sehen, wo ist Gott am Wirken, was macht er in mir, was macht er durch mich. Und deswegen wünsche und rechne ich damit, wenn wir sagen, okay, ich möchte 10% davon umsetzen, dass unser Glaube dadurch reifer wird. Und uns Gott mit Freude überrascht dabei. Und deswegen ist es kein einmaliges Projekt zu sagen, okay, ich probiere diese 5 Gewohnheiten in der nächsten Woche einmal aus und fertig, sondern es ist was, wo ein Lebensrhythmus ist, wo wir dranbleiben. Und ich habe selber beim ersten Mal lesen, dieses Buch, das ich als Orientierung geholfen hat, nicht 1:1 umgesetzt. Aber wir können uns immer wieder neu darauf fokussieren, neu daran erinnern. Wenn wir diese Dinge aufschreiben in ein Tagebuch und dann in 6 Monaten nochmal drüber schauen und sagen, ah, stimmt, da wollte ich eigentlich dranbleiben und wieder neu starten. Oder eben in Dreierschaft zu sein, wo wir uns nicht nur austauschen und informieren, sondern wo wir einander anspornen, ermutigen, Hilfestellung geben. Wenn wir unseren Nachbarn und Freunden unseren Glauben so sichtbar werden lassen wollen, dass sie Fragen stellen, ist es notwendig, dass wir großzügiger, gastfreundlicher, Jesusähnlicher und geistgeführter leben. Und die 5 Gewohnheiten können ein Mittel zum Zweck sein dafür. Und deswegen meine Frage zum Abschluss für diese Serie: Was machst du aus dem Ganzen? Diese 4 Predigten, was machst du draus? Verpufft es wieder oder macht es was mit uns? Und da habe ich noch was mitgebracht. Die Predigt, die wirbelt was auf, die bringt unsere Gedanken in Bewegung. Aber das Ganze bringt nichts und macht nicht viel Freude, mit dem Auto so unterwegs zu sein. Ich muss es absetzen, damit ich Spaß daran habe, damit was vorangeht. Und genauso ist es mit diesen Gedanken. Nur uns in Gedanken bewegen, das bringt nichts. Wir müssen es reinbringen in unser Leben und dann passiert was, dann geht was voran. Und ich weiß, wir haben im Glauben unterschiedliche Saisons. Die einen sind im Winter, wo es schwer ist, wo man gar nicht die Kapazität hat, sich mit diesen Themen alles zu befassen. Andere sind im Frühling, wo Aufbruch ist. Man sagt, okay, ja, ich setze das jetzt alles 1:1 um. Manche sind im Sommer und sagen, okay, ich erlebe schon die Freude. Ich habe das schon in meinem Leben integriert. Und manche sind im Herbst und sagen, okay, gerade kann ich nicht mehr. Und es ist ein bisschen langsamer. Und es ist okay. Und trotzdem sind diese Gewohnheiten, die in jeder Saison einen Platz haben können. Mal mehr und mal weniger. Und da sagen, okay, wie kriege ich diese Gedanken, diese Dinge, die wir gehört haben, in mein Leben hinein, dass was passiert. Und deswegen brauchen wir Gott, um uns nicht nur beim Wollen zu helfen, sondern auch beim Vollbringen dieser Dinge. Und so möchte ich noch abschließend ein Gebet sprechen, das ich formuliert habe und es vorlesen. Herr Jesus, wir singen oder sagen immer wieder, Teil aus Routine, mein Leben soll dir gehören. Ich will dich verherrlichen. Wirke du in mir, dass das Wirklichkeit ist. Ich lade dich ein durch deinen Geist. Erneuere du meinen Sinn, meine Gedanken. Das Feuer an den Stellen, wo mein Glaube droht, Routine zu werden, wieder neu hineinkommt. Führe mich hin zu einem Lebensstil, der dich mehr widerspiegelt. Ein Lebensstil, der geprägt ist von einer Sehnsucht nach dem Vater, von einer Sehnsucht nach Gemeinschaft mit Menschen innerhalb und außerhalb der Gemeinde, von einer Sehnsucht, die Welt zu überraschen, damit sie aufmerksam wird auf dich. Weil du suchen und retten willst, heilen und lebendig machen möchtest. Du willst mich dabei gebrauchen und dabei auch selbst beschenken. Hilf mir, meinen Lebensalltag zu verändern, um ihn an deinen Zielen anzupassen, zu integrieren, was du integriert sehen möchtest. Lehre mich, verändere mich, erfülle mich, führe mich, gebrauche mich zu deiner Ehre. Amen.